Nach der Wahl kommt ihr Homos alle in den Knast. Ihr Ekelhaften habt gar keine Rechte verdient. Leute, so Nachrichten kriege ich regelmäßig. Und nicht nur ich, sondern alle, die Content zu queeren oder feministischen Themen machen. Also alle, die sich gegen Sexismus oder gegen Queerfeindlichkeit einsetzen. Und das Ding ist, das sind nicht nur einzelne Hater. Das ist organisierter Widerstand gegen queere Rechte und gegen Feminismus. Und das hat auch einen Namen. Antifeminismus. Und das ist mehr als nur Kritik an feministischen Standpunkten. Es ist eine politische Agenda, mit dem Ziel zu verhindern, dass alle Menschen an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können.
Das ist Max Rogal, auf Instagram sehr aktiv. Und das, was er macht, ist das, was man klassisch Bildungsarbeit auf Instagram nennen könnte. Er klärt unter anderem über Antifeminismus auf.
Wir haben in den letzten Folgen ziemlich viele Themen bearbeitet. In der ersten Folge damit begonnen zu erörtern, was Antifeminismus ist, warum das so anschlussfähig ist und haben unterschiedliche AkteurInnen analysiert, die Teil dieses Spektrums sind. Von Männerrechtlern, Incels bis hin zu Tradwives, Life-Coaches und Pickup-Artists.
Und nachdem wir in der letzten Folge über das Gewaltpotenzial von Antifeminismus gesprochen haben, beantworten wir heute die Frage, was tun gegen Antifeminismus? Ihr hört Folge 6, Taking the Red Pill, Einstiegsdroge Antifeminismus. Ein Podcast von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Azadeh Peshman.
Ich bin Jana Adu.
Ich bin Lara Niederberger und arbeite im Projekt Anti-Anti-Prävention von Online-Radikalisierung im Verein Mediale Pfade als Projektkoordinatorin. Das Projekt macht Workshops mit jungen Menschen ab 14 bis Mitte 20 im Bereich Schule, aber auch in anderen Kontexten zu dem Thema Online-Radikalisierung. Das heißt zu den Themen, wie treten extreme Rechte auf Social Media auf?
Lara Niederberger bespricht in ihren Workshops, wie sich Antifeminismus auf Social Media zeigt, was eigentlich Hate Speech und Desinformation sind. Und sie macht auch Fortbildungen für Fachkräfte, also für Lehrkräfte, für SozialarbeiterInnen. Keine leichte Aufgabe, denn nicht immer gibt sich Antifeminismus sofort zu erkennen.
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil die AkteurInnen natürlich das nicht so direkt formulieren. Sondern Antifeminismus tritt eben sehr subtil und versteckt in Videos auf, genauso wie andere menschenverachtende Einstellungen auf. Da haben sich rechte und antifeministische Akteure und Akteurinnen in den letzten Jahren sehr professionalisiert. Ein Beispiel sind die jetzt schon relativ bekannten Tradwives. Da wird quasi über persönliche Einblicke in den Lebensstil sehr subtil eine bestimmte Ideologie, eine antifeministische, transportiert.
Wie Tradwives, die auf den ersten Blick eher unpolitisch wirken, subtil antifeministische Botschaften vermitteln, das haben wir uns ja auch in Folge 4 schon näher angeschaut. Wer die übersprungen hat, sollte da nochmal reinhören. So ähnlich funktioniert das auch auf TikTok. Es werden harmlose Ästhetiken von extrem rechten TikTokern gekapert und in der App als Vorlage verwendet, um die eigene Botschaft zu verbreiten. Es gibt aber noch mehr Methoden, die sich in rechten Kreisen etabliert haben.
Es werden teilweise bewusst bestimmte Sounds ausgewählt, mit der man in eine bestimmte Bubble reinkommt. Also wir haben in unseren Fortbildungen so ein Beispiel von einem Sound, der sehr beliebt war, also der sehr, sehr oft genutzt wird. Das ist einerseits eine Strategie, um dem eigenen Video mehr Viralität zu geben, weil Leute dann da draufklicken und über den Sound das finden. Aber das ist zum Beispiel ein Sound gewesen, der vor allem in der Bodybuilder-Szene benutzt wurde. Ja, das war dieser Sound. Und das Meme, das man da gesehen hat, ist Teil von der Fashwave-Optik. Da werden ganz viele Bilder gleichzeitig übereinander geschnitten. Und es ist auch eine beliebte Ästhetik in rechten Blasen. Und in dem Fall wurden da jetzt zum Beispiel so traditionell gekleidete, völkisch aussehende Personen, die über ein Feld tanzen, mit Höcke überschnitten, Popeye als starker Mann. Also so eine klare, positive, nostalgische Bezüge. Und gleichzeitig dann eben Höcke als zentrale Figur der AfD. Das wurde übereinander geschnitten mit diesem Sound.
Damit also über das Verwenden eines bereits bekannten Sounds, der wie in diesem Beispiel in der Bodybuilder-Szene häufig genutzt wird, dann noch in Verbindung mit Hashtags, die in der extremen Rechten bereits etabliert sind, wird eine gewisse Reichweite erzielt, die dann wiederum bei der Verbreitung der eigenen Botschaft hilft und so eine junge Zielgruppe für sich gewinnt.
Das muss man aber erstmal alles wissen, um das Ganze zu durchschauen. Also allein schon, woher der Sound ursprünglich ist, wofür er eigentlich genutzt wird und wer die Person hinter dem Account ist.
Ja, und das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt andere, die nach ähnlichen Mustern verlaufen. Zumal rechtsextreme AkteurInnen, also die, die auch antifeministische Botschaften vermitteln, ziemlich aktiv und erfolgreich sind, auf TikTok zumindest. Da braucht man ein paar Hinweise, um das zu erkennen. Das können bestimmte Hashtags sein, wie Femininity, not Feminism. Auch das kennt ihr vielleicht noch aus Folge 4.
Das heißt, das Kochvideo allein ist vielleicht noch nicht problematisch, aber in Kombination mit bestimmten Captions, Emojis oder Hashtags, wie zum Beispiel Reject Modernity, Embrace Tradition, wo sich so positiv auf die Vergangenheit bezogen wird, teilweise sehr auf die NS-Zeit auch, auf veraltete Geschlechterrollen positiv bezogen wird, das steckt dann da alles drin in der Bedeutung.
Ich habe erst mal daran gedacht, dass das gerade für junge Menschen schwierig sein kann, das direkt zu erkennen. Aber Lara Niederberger hat mich da eines Besseren belehrt.
Gerade junge Menschen sind mit Social Media aufgewachsen und haben oftmals selber Strategien von, es gibt Dinge, die fühlen sich für mich komisch an, ich will die gar nicht sehen, dann trainiere ich meinen Algorithmus so, dass ich das eben auch nicht sehe.
Und dennoch ist das keine Garantie dafür, dass man nicht trotzdem Videos mit antifeministischen Inhalten in die Timeline gespült bekommt.
Ja, total. Das ist sicherlich kein Allheilmittel. Den Algorithmus zu trainieren, setzt ja auch einiges an Vorwissen voraus. Dafür muss man zum Beispiel antifeministische Narrative erkennen können oder wissen, welche Hashtags oder Emojis in diesem Zusammenhang genutzt werden. In den Workshops von Lara Niederberger geht es daher erstmal ganz grundsätzlich darum, das eigene Social-Media-Verhalten zu reflektieren und über Feminismus und Antifeminismus ins Gespräch zu kommen.
Da beginnen wir meistens erstmal mit so einem offenen Austausch, in so einem Standogramm, wo Jugendliche sich dazu positionieren, wie sie selbst auf Social Media unterwegs sind, was ihnen da schon begegnet ist, was ihre Strategien, ihre persönlichen sind, wenn ihnen Dinge, die mit Hass zu tun haben, die mit Queerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit zu tun haben, wie sie da selber ja in ihrem Alltag reagieren. Und dann schauen wir uns erstmal diesen Begriff Antifeminismus an. Was bedeutet eigentlich überhaupt Feminismus und was soll dann Antifeminismus sein? Was ist das Verständnis in der Gruppe und warum braucht es eigentlich noch Feminismus in unserer Gesellschaft? Und dafür haben wir einen Quiz dabei, wo wir auch so ein bisschen gucken, wo gibt es noch Ungleichheit, wo gibt es Ungerechtigkeitserfahrungen. Und danach schauen wir uns an einem Zeitstrahl verschiedenste feministische Errungenschaften, aber auch Rückschritte an.
Also ein bisschen so ähnlich wie das Quiz in Folge 1, das ich mit dir gespielt habe, Jana. In den Workshops von Lara Niederberger setzen sich auch die Jugendlichen mit verschiedenen Ereignissen auseinander, die im Kontext von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung von Frauen und queeren Menschen stattgefunden haben. Das heißt, es geht einerseits um feministische Erfolge und Kämpfe, die zu Veränderungen geführt haben, aber eben auch um Rückschritte. In den Workshops bleibt Lara Niederberger aber nicht nur bei der Vergangenheit oder beim Ist-Zustand, sondern es geht darum, gemeinsam zu überlegen, wie könnte eine Zukunft aussehen.
Und da arbeiten die Teilnehmenden von den Workshops in Kleingruppen und nachdem sie den ganzen Tag sich mit Antifeminismus, Feminismus beschäftigt haben, nochmal zu überlegen an verschiedenen Themen, wie könnte es da weitergehen. Da arbeiten wir mit so einem Zukunftskegel. Das kommt aus der Zukunftsforschung und da geht es so ein bisschen darum, zu gucken, was sind erwartbare Zukünfte, wenn sich gar nichts ändert, was sind mögliche Zukünfte und was wären wünschenswerte Zukünfte, um auch positiv und stärkend noch quasi den Tag zu beenden, wenn man sich den ganzen Tag mit Antifeminismus beschäftigt hat.
Das Ziel solcher Workshops ist, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr für das Thema sensibilisiert sind und bewusster damit umgehen.
Lara Niederberger und ihre KollegInnen von Mediale Pfade haben sich in ihrer Arbeit einen Begriff verschrieben: Ambiguitätstoleranz. Also der Fähigkeit, mit Vieldeutigkeiten, Widersprüchen oder Unsicherheiten umzugehen.
Dass wir alle gerade auf Social Media mit sehr viel schlimmen Dingen konfrontiert werden, es ist einfach eine große Geschwindigkeit hat und es führt auch zu Unsicherheit, Frustration und dem Wunsch irgendwie nach einfachen Lösungen. Und das ist auch so ein Anknüpfungspunkt für antifeministische Akteure, zu sagen, ich habe hier die einfache Lösung, das ist eine klare Rollenbilder und dann ist es plötzlich alles ganz einfach, dann habt ihr euren Platz in der Gesellschaft und genau dieses Aushalten von Komplexität für sich selber auch und dieses, ist es okay, sich überfordert zu fühlen, wenn irgendwo Krieg herrscht und ich damit konfrontiert werde und traurig und frustriert zu sein, aber oftmals sind es eben nicht diese super leichten, einfachen Lösungsansätze, die einem online präsentiert werden, die dann tatsächlich so das Richtige dafür sind. Und dann eben dieser Satz, den mein Kollege gerne sagt, konkret fühlen und abstrakt denken. Also so diese Gefühle, die man hat, auch konkret wahrnehmen und gleichzeitig dieses Aushalten dieser abstrakten, komplexen Welt.
Unsicherheit, Druck, Krisenerfahrung, darauf sind auch unsere GesprächspartnerInnen der letzten Folgen immer wieder zurückgekommen, um antifeministische Einstellungen zu erklären. Und auch Lara Niederberger betont das hier nochmal. Mit ihren Workshops schafft sie also nicht zuletzt ein Angebot, um über diese Verunsicherungserfahrungen ins Gespräch zu kommen und die Ambiguitätstoleranz zu stärken. Das heißt, die Fähigkeit, mit Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten konstruktiv umgehen zu können. Wir haben jetzt Ansätze aus der politischen Bildung beleuchtet, aber es gibt auch noch Handlungsoptionen auf den Plattformen selbst. Lara Niederberger hat ja davon berichtet, wie antifeministische Accounts gezielt Sounds benutzen, um vom Algorithmus zu profitieren. Aber können wir uns nicht auch Algorithmen zunutze machen, um Antifeminismus etwas entgegenzusetzen?
Genau, man kann natürlich dagegenhalten. Und es gibt einige, die das tun. Sei es, um zu informieren oder Desinformation aus dem Weg zu räumen oder einfach um Raum einzunehmen. Und da gab es 2024 auch einen eigenen Hashtag für, nämlich Reclaim TikTok. Da ging es primär darum, dass man sagt, vor allem rechtsextreme AkteurInnen haben den digitalen Raum übernommen. Wir versuchen, den zurückzuerobern. Die Initiative geht auf Magdalena Maggie Hess zurück von Fridays for Future. Man kann natürlich darüber streiten, inwiefern das etwas bringt, weil klar ist, man erreicht dadurch natürlich nicht, dass mit einem Mal antifeministische Inhalte von Plattformen verschwinden.
Und dann gibt es natürlich noch die gesellschaftliche Ebene. Das heißt vor allem, bei all den antifeministischen Angriffen, die zum Beispiel PolitikerInnen und JournalistInnen erleben, sich hinter die Betroffenen zu stellen und sie nicht damit alleine zu lassen.
Dokumentation ist auch wichtig, damit man überhaupt eine verlässliche Datenlage hat, um das Problem angehen zu können. Wir haben in der ersten Folge ja über die Meldestelle Antifeminismus gesprochen, von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die kann man in jedem Fall nutzen.
Ja, und dann natürlich Antifeminismus im Alltag begegnen.
Wenn man antifeministischen Aussagen im Alltag begegnet, ist man vielleicht erstmal sprachlos, weiß nicht, wie man am besten reagiert oder was man entgegensetzen kann. Was kann man antworten, wenn antifeministische Statements in der Kommentarspalte stehen, im persönlichen Gespräch geäußert werden, in der Schule, in der Mittagspause, im Betrieb, wo man gerade eine Ausbildung macht? Lass uns das doch hier einmal gemeinsam üben. Ich würde sagen, wir spielen das einmal durch. Ich gebe dir ein solches antifeministisches Statement und du reagierst darauf. Die folgende Aussage könnte so oder so ähnlich zum Beispiel von einem Männerrechtler geäußert werden. Durch Feminismus werden Männer benachteiligt. Was könntest du darauf entgegnen?
Da würde ich zurückfragen, wie kommst du denn zur Annahme, dass Männer durch Feminismus benachteiligt werden? Feministische Bewegungen streben ja erstmal Verbesserungen für alle Geschlechter an, nicht nur für Frauen. Es geht nicht darum, dass Frauen besser und Männer schlechter gestellt werden, sondern um eine gerechtere Gesellschaft für alle. Außerdem löst die immer noch weit verbreitete Vorstellung, Männer müssen stark und beruflich erfolgreich sein, sowie die Familie ernähren, einen hohen Erwartungsdruck aus. Ich denke hier auch an unser Gespräch mit Tobias Ginsburg zurück, der ja erzählt hat, dass nicht zuletzt dieser Druck eine Ursache dafür sein kann, dass Männer öfter Selbstmord begehen oder häufiger von Drogen- und Alkoholsucht betroffen sind. Feministische Bewegungen versuchen, diese starren Männlichkeitsnormen zu durchbrechen. Und dadurch werden Männer keinesfalls benachteiligt, im Gegenteil. Studien zeigen, dass es Männern in einer gleichberechtigten Gesellschaft besser geht, da sie etwa vom Druck entlastet werden, alleinige Ernährer der Familie zu sein oder nach Hilfe fragen, wenn es ihnen nicht gut geht.
Ich mache mal weiter mit einer anderen beliebten Aussage, die AntifeministInnen nutzen. Das Thema ist uns auch in der zweiten Folge schon begegnet. Wie würdest du reagieren, wenn jemand sagt, Kinder werden durch Sexualkunde frühsexualisiert?
Da würde ich mein Gegenüber fragen, was genau mit Frühsexualisierung gemeint ist. Geht es darum, dass man über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt aufklärt? Oder geht es um Sexualkundeunterricht, wo über den Körper, sexuelle Praktiken und Verhütung aufgeklärt wird? Das sind unterschiedliche Sachen. Seit 2011 gilt der Beschluss des UN-Menschenrechtsrats, dass Menschen nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden dürfen. Wenn im Schulunterricht nur von heterosexuellen Paaren gesprochen wird, dann wird die Existenz queerer Menschen nicht genannt. Und nicht benannt zu werden, nicht vorzukommen, das ist auch ein Teil von Diskriminierung. Vielleicht möchte mein Gegenüber mit der Aussage zeigen, dass ihm Kinderschutz am Herzen liegt. Dann würde ich argumentieren, dass ein altersgemäßer und sensibler Umgang mit Sexualität Kindern ermöglicht, Worte für den eigenen Körper zu finden und eigene Grenzen zu benennen. Das stärkt Kinder. Ich mache mal weiter mit einer anderen Behauptung. Der Feminismus will Familien abschaffen.
Ich würde hier widersprechen. FeministInnen möchten keine Familie abschaffen, sondern setzen sich dafür ein, dass die Frauen die Freiheit haben zu wählen, ob sie eine Familie gründen möchten oder nicht. Und dass diese Lebensweise nicht abgewertet wird. Und es geht auch darum, dass nicht nur das Modell Mutter, Vater, Kind als Familie gilt, sondern auch andere Modelle als Familie verstanden werden. Zum Beispiel homosexuelle Paare mit Kindern. Zu sagen, der Feminismus will Familien abschaffen, ist auch eine pauschale Aussage. Den Feminismus gibt es ja gar nicht, sondern auch innerhalb von feministischen Bewegungen gibt es verschiedene Positionen, die diskutiert werden. Hier könnte ich also zusätzlich bei meinem Gegenüber nachhaken, wo er diese Aussage überhaupt gelesen hat.
Theoretisch könnten wir das noch weiter spinnen. Es gibt noch mehr antifeministische Aussagen. Wenn ihr noch inhaltliches Futter für die nächste Diskussion sucht, dann schaut doch gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch weitere Argumentationshilfen verlinkt.
Die faktenbasierte Argumentation ist sicherlich nicht etwas für jeden und jede. Man hat vielleicht nicht immer die Energie, sich auf eine Diskussion einzulassen. Aber manchmal hilft es ja auch, einem selbst den eigenen Standpunkt zu verteidigen.
Wenn es darum geht, Antifeminismus etwas entgegenzusetzen, sind aber nicht nur wir alle als Einzelpersonen gefragt. Es reicht nicht, dass wir unsere Medienkompetenz schulen, für antifeministische Inhalte sensibilisiert werden oder, wenn wir besonders Social Media affin sind, selbst an der Kampagne Reclaim TikTok teilnehmen. Auch die Plattformen wie TikTok müssen ihrer Verantwortung nachkommen. Und ein Begriff fällt relativ häufig, wenn es um diskriminierende Inhalte in den sozialen Medien und den Umgang damit geht. Und zwar Deplatforming.
Also Deplatforming, wenn man es direkt übersetzen würde, heißt es so, die Plattform nehmen oder wegnehmen, eine Form von Zensur, sagen die einen. Die anderen sagen, eine sehr effektive Strategie zum dauerhaften Ausschluss einzelner Personen oder Gruppen von digitalen Plattformen. Berühmtes Beispiel, beispielsweise Donald Trump darf nicht weiter Twitter nutzen und darf es dann aber doch wieder, weil Elon Musk die Plattform jetzt gehört.
Das ist Markus Bösch, Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Er forscht und publiziert zu Desinformation, Propaganda und digitalen Kommunikationsstrategien.
Also zum Thema Deplatforming ist meine persönliche Meinung, dass Meinungsfreiheit gilt und man halt gucken muss, was ist einmal die gesetzliche Regelung und was gibt's für Community-Richtlinien. Und nicht alles, was einem persönlich jetzt auf der Plattform nicht gefällt, wäre meiner Ansicht nach direkt ein Grund zu Deplatformen. Denn letztlich ist ja Meinungsfreiheit auch das Ertragen von Meinungen, die man jetzt nicht unbedingt teilt, die sich aber in diesem Rahmen bewegen. Ansonsten ist Deplatforming, wenn es Verstöße gegen Community-Richtlinien gibt oder sogar rechtliche Rahmenbedingungen, halt Gesetze einfach verletzt werden, dann ist Deplatforming zumindest laut verschiedener akademischer Studien ein effektives Mittel, um beispielsweise Hate Speech in jedweder Darreichungsform einzuschränken, weil man Akteurinnen und Akteuren, vor allem Akteuren in diesem Kontext, halt die Plattform nimmt und die Akteure und Akteure dann auf andere Plattformen ausweichen müssen, aber normalerweise dadurch auf jeden Fall Reichweite einbüßen.
Jede Plattform hat Community-Richtlinien, die vorgeben, welche Inhalte auf der Plattform zulässig sind und welche nicht. Hier ein Auszug aus den Community-Richtlinien, denen sich TikTok verpflichtet.
Wir erlauben keine Hassrede, kein hasserfülltes Verhalten oder das Fördern von hasserfüllten Ideologien. Dazu gehören explizite und implizite Inhalte, die eine geschützte Gruppe angreifen. Geschützte Gruppen sind Personen oder Gemeinschaften, die gemeinsame geschützte Eigenschaften aufweisen. Sie umfassen Kaste, ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, Ethnie, Religion, Volksstamm, Einwanderungsstatus, Gender, Geschlechtsidentität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, schwere Erkrankung.
So klingt es in der Theorie. In der Praxis ist es aber so, und das wurde in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert, sehr schwierig, wirklich alle Inhalte im Blick zu haben und Inhalte zu löschen, die gegen die Community-Richtlinien entsprechen. Aber TikTok wird regelmäßig dafür kritisiert, nicht transparent genug zu sein, welche Inhalte gelöscht werden, welche nicht.
Und abgesehen von der Transparenz muss man ja auch fragen, wie genau sind die Community-Richtlinien definiert?
Also prinzipiell finde ich die Community-Richtlinien jetzt bei TikTok, die sich an anderen Community-Richtlinien orientieren, eigentlich erstmal ganz gut, wenn sie denn dann auch immer angewendet würden. Ich glaube, da liegt eher das Problem. Klar ist das ein Graubereich. Was ist jetzt Hate Speech? Wo hört das auf? Wo fängt das an? Und wie ist das vielleicht auch in unterschiedlichen nationalen Kontexten?
Ja, mit dem NetzDG, dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, soll Hassrede im Internet einfacher bekämpft werden können. Wo genau die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Hassrede verläuft, hängt aber trotzdem oft vom Einzelfall ab. Mal abgesehen von den nationalen Unterschieden, die Markus Bösch anspricht. Das, was in den USA zum Beispiel unter Meinungsfreiheit fällt, wäre in Deutschland in jedem Fall verboten.
Um mal ein bisschen wegzugehen von den Plattformen, die ja in der Regel privatwirtschaftlich organisiert sind, hin zur Politik. Auch da gibt es zumindest Versuche, mit Antifeminismus umzugehen.
Ja, durch Anschläge und die gestiegene Gewalt, sei es digital oder analog, hat es das Thema auf die politische Agenda gebracht. In Großbritannien zum Beispiel wird die Initiative geprüft, Frauenhass in die neue Anti-Extremismus-Strategie aufzunehmen. In der politischen Debatte darüber haben sowohl antifeministische Influencer wie Andrew Tate, aber auch die Gewalttaten von Incels eine Rolle gespielt. Dabei wurde unter anderem auf einen Amoklauf in Plymouth 2021 Bezug genommen. Denn dem Täter wird eine Nähe zur Incel-Szene nachgesagt. Sollte die Initiative erfolgreich sein, würde das bedeuten, dass die britische Regierung auch Maßnahmen gegen Frauenhass ergreift. Genauso wie es auch bei anderen menschenfeindlichen Ideologien der Fall ist.
Und in Deutschland ist das Gewalthilfegesetz in Planung. Da plant die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt zu schaffen. Da geht es explizit auch um den Schutz vor digitaler Gewalt. Es soll außerdem mehr Plätze in Frauenhäusern und mehr Hilfsangebote sowie verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für potenzielle Täter geben. Bis jetzt ist das aber nur ein Diskussionsentwurf.
Jana, 6 Podcast-Folgen zu Antifeminismus liegen jetzt hinter uns. Was hat dich bei der Arbeit an diesem Podcast am meisten überrascht oder bewegt?
Also tatsächlich, wie unterschwellig diese antifeministischen Narrative auf einen wirken, ohne dass man es vielleicht richtig wahrnimmt. Ob das jetzt ein Sound ist, der genutzt wird von extrem Rechten oder dass es eben kleine Hashtags sind oder Emojis, die gekapert werden. Das fand ich irgendwie echt erschreckend. Und bei dir?
Für mich war mit am überraschendsten, obwohl einen das ja eigentlich nicht überraschen sollte, die Parallelen zwischen Antisemitismus und Antifeminismus, beziehungsweise ganz besonders auch die historischen Verknüpfungen beider Phänomene und auch die Ähnlichkeiten, die es da gibt. Das hat mich mit am meisten überrascht.
Mit 6 Podcast-Folgen ist sicherlich nicht alles auserzählt. Das Thema wird auch in den nächsten Jahren relevant bleiben. Wenn ihr noch mehr zum Thema Antifeminismus erfahren wollt, in den Shownotes haben wir euch noch mehr Infos verlinkt. Taking the Red Pill – Einstiegsdroge Antifeminismus. Ein Podcast von der Bundeszentrale für politische Bildung. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich bin Jana Adu.
Und ich bin Azadeh Peshman. Tschüss.